Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Für alle Gaskunden ist ein neuer Preisschub in Sicht. Ab Oktober sollen die Energieversorger die höheren Preise am Gasmarkt direkt an die Kunden weitergeben dürfen. Viele Wohlfahrtsverbände befürchten nun, Millionen Menschen wird dies hart treffen. RBB24 Inforadio-Reporter Markus Laton hat sich mal umgehört, wie Berlinerinnen und Berliner in die Zukunft blicken und herausgefunden dabei, warum Alleinerziehende sich besonders große Sorgen machen.
Von mehreren hundert Euro im Jahr pro Haushalt spricht Bundeswirtschaftsminister Habeck. Knapp die Hälfte der deutschen Haushalte ist davon betroffen, auch wenn diese Gasumlage zeitlich befristet sein soll. Für etliche Berliner ein Grund zur Sorge.
Die Schmerzgrenze ist ja eigentlich schon voll erreicht. Ist teuer genug, also wenn es noch teurer wird, werden wir wahrscheinlich frieren müssen.
Gar nichts läuft bei uns über Gas, darüber sind wir ziemlich froh, weil wir im Umfeld viele Menschen haben, die Schwierigkeiten haben finanziell, weil es sehr hoch ist. Also, und wir kriegen ja so schon trotzdem Betriebskostenerhöhungen, ohne von Gas versorgt zu werden.
Ist halt so, ich bin dagegen, Gas aus Russland zu importieren und ich würde also entweder frieren oder dann auch höhere Gaspreise zahlen.
Sag mal, für diejenigen, die wenig Geld verdienen, da finde ich, ist das schon nicht so einfach. Ja? Ich bin Rentner, gut, ich habe jetzt mit meinem Mann kein schlechtes Auskommen, also wir können es noch uns erlauben, sagen wir mal so.
Ja, also wenn es jetzt plötzlich ein Tausender mehr ist, am Ende dann schlecht. Ja, es ist auf jeden Fall beängstigend, sagen wir so. Man hat schon Schiss.
Vor allem Geringverdiener werden durch die gestiegenen Energiepreise in Existenznöte kommen. Davor warnen viele Wohlfahrtsverbände. Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Brandenburg befürchtet, dass nach den Härten der Corona-Pandemie Alleinerziehende einen weiteren finanziellen Schock erleiden werden. Geschäftsführerin Raya Gripp.
Es sind ja auch sämtliche Lebenserhaltungskosten, die bereits schon in die Höhe geschnellt sind, seien es nur die Spritpreise oder die Lebensmittel. Und natürlich sind die Alleinerziehenden da besonders davon betroffen, eben aufgrund der Tatsache, dass sie keinen anderen haben, keinen Partner oder Partnerin an ihrer Seite, mit denen sie Kosten und Sorgen in dem Fall dann teilen können.
Der Verband könne den Alleinerziehenden diese Sorgen nicht nehmen, sagt Gripp. Schließlich wisse niemand, wie schlimm der Winter wird.
Wir hoffen sehr, dass wir die Alleinerziehenden bestmöglich unterstützen können, dass überall Hilfe geboten wird und dass auch die Situation der Alleinerziehenden auch in der Politik natürlich ganz besonders berücksichtigt wird.
Um Geringverdiener und gefährdete Familien zu unterstützen, fordert unter anderem der Sozialverband VdK Deutschland eine Heizkostenpauschale für Menschen, die Wohngeld beziehen. Zudem brauche es dringend ein Kündigungsmoratorium. Niemand solle vom Vermieter auf die Straße gesetzt werden, weil er seine Heizkosten nicht mehr bezahlen kann. Die Partei Die Linke schlägt vor, nach dem Vorbild Frankreichs und Portugals den Gaspreis zu deckeln.
Die Sorgen um die sozialen Folgen der Energiekrise, sie greifen um sich, Markus Laton informierte. Tja, und die steigenden Gaspreise und der drohende Energiemangel machen jedem klar, es muss gespart werden. Und das betrifft nicht nur Privatleute oder Unternehmen, sondern auch das öffentliche Leben. Ein Symbol dafür ist ja in Berlin jetzt nachts zu erleben. Wichtige Gebäude werden nicht mehr angestrahlt. Der Einspareffekt ist zwar minimal, hier zählt aber die Geste. Konkreter wird es beim Betrieb öffentlicher Gebäude. Nehmen wir mal die Schulen. Trotz Energiekrise will die Bildungsverwaltung in vollem Umfang am Schul- und Kita-Betrieb festhalten. Jede Schule soll aber Einsparmöglichkeiten prüfen. In der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU wird ein engmaschiges Energiemanagement angekündigt. Mehr von RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Das Erziehungspersonal sowie die Schülerinnen und Schüler sollen sensibilisiert werden, um die Kosten für die gestiegenen Strom- und Gaspreise einigermaßen zu begrenzen. Als Beispiele für das Energiesparen nennt die Verwaltung das Ausschalten von Licht und Heizung, wenn Räume länger verlassen werden, einen sparsamen Umgang mit Warmwasser und das vollständige Ausschalten elektrischer Geräte, also kein Standby. Ob Heizungen heruntergeregelt werden müssen, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Als vorteilhaft bewertet der Senat, dass insbesondere Schulneubauten, einschließlich der modularen Ergänzungsbauten, hohe Energieeffizienzstandards erfüllen. Welche Mehrkosten durch die Energiekrise auf die Schulen zukommen, werde aktuell versucht abzuschätzen. CDU-Bildungspolitikerin Katharina Günther-Wünsch warnt davor, dass die Energiekrise nicht zu einer weiteren Bildungs- und Betreuungskrise werden dürfe. Einschränkungen des Schulbetriebs Schulbetriebs schließt die Bildungsverwaltung in der Antwort auf die Anfrage jedoch aus. Bereits die Pandemie habe deutlich gemacht, wie wichtig der Lern- und Lebensort Schule für Kinder und Jugendliche sei. Für die Kitas seien ebenfalls keine kürzeren Öffnungszeiten oder weniger pädagogische Angebote geplant. Im Doppelhaushalt des Landes ist bislang ein Puffer für gestiegene Energiekosten in Höhe von 380 Millionen Euro enthalten. Das Geld ist sowohl für Verwaltung, Bezirke und Schulen als auch für private Härtefälle vorgesehen.
Energiesparen an Berliner Schulen, Jan Menzel berichtete. Tja, und trotz der Energiekrise und der Unsicherheit für die Wirtschaft zeigt sich der Arbeitsmarkt der Region im Juli stabil. Das hat die Bundesagentur für Arbeit heute mitgeteilt, auch wenn die Zahl der Jobsuchenden bundesweit und auch in der Region leicht steigt. Der Grund dafür: ukrainische Flüchtlinge werden in der Statistik jetzt mit erfasst. In Berlin und Brandenburg sind aktuell 259.000 Menschen arbeitssuchend gemeldet. Das sind 11.300 Arbeitslose mehr als im Juni, aber immerhin rund 19.000 weniger als vor einem Jahr. RBB-Reporter Thomas Weber erläutert die Arbeitsmarktsituation.
Vor allem bei den Frauen ist die Arbeitslosigkeit im Juli stark gestiegen. Das liegt daran, dass zum ersten Mal ukrainische Flüchtlinge in der Arbeitsmarktstatistik erfasst sind, sagt die Sprecherin der Regionaldirektion Melanie Speck.
Seit dem 1. Juni haben Geflüchtete aus der Ukraine die Möglichkeit, die Hilfen und Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 zu beantragen. Und in Berlin sind seitdem ca. 17.600 Menschen registriert. In Brandenburg sind es ungefähr 10.600 Personen.
Junge Frauen stellen das Hauptkontingent unter den Geflüchteten im arbeitsfähigen Alter. Die Menschen in Arbeit zu vermitteln, so weit sei man noch gar nicht gekommen, betont die Sprecherin der Regionaldirektion.
Das Erste, das Wichtigste war, dass die Leistungserbringung sichergestellt ist, dass die Menschen sozusagen nicht überlegen müssen, wie kann ich jetzt die Wohnung finanzieren oder wie kann ich einkaufen gehen. In einem zweiten Schritt werden wir natürlich schauen, was braucht es, dass die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Da geht es um Sprachkenntnis und Qualifikationen. Ohne diesen Sonderfaktor sei der Arbeitsmarkt trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die Krise weiterhin stabil. Während in Berlin jedem der noch über 7.000 unversorgten Schulabgänger zumindest rein rechnerisch ein Ausbildungsplatz zur Verfügung steht, haben Brandenburger Jugendliche die Qual der Wahl. Hier suchen die Unternehmen händeringend Lehrlinge und finden keine.
Also dramatisch aus Sicht natürlich der Betriebe. Für die Brandenburger Jugendlichen ist es eine gute Situation, weil sie sich theoretisch aussuchen können, was sie machen möchten.
Dabei betrifft das die ganze Bandbreite der möglichen Berufsausbildungen.
Vom Handel über Lager, Logistik bis zum Handwerk hin zum Verkauf, da sind noch ganz viele Möglichkeiten.
Für immer noch unentschlossene Jugendliche in Berlin gibt es am 23. und 24. August eine Last-Minute-Ausbildungsbörse im Kosmos an der Karl-Marx-Allee.
Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg, RBB-Reporter Thomas Weber informierte. Es brennt weiter nahe Falkenberg im Landkreis Elbe-Elster. Seit 5 Tagen kämpfen die Einsatzkräfte im Süden Brandenburgs ununterbrochen gegen die Flammen. Noch ist die Gefahr groß, dass der Brand sich wieder ausbreiten könnte, denn im Boden stecken Glutnester, die jederzeit wieder aufflammen können. RBB-Reporterin Josefine Jahn beobachtet die Lage und beschreibt, was derzeit im Fokus der Feuerwehren ist.
Der Schwerpunkt liegt nach wie vor darauf, die Glutnester zu bekämpfen, die auf einer Fläche von etwa 500 Hektar immer wieder aufglimmen können. Das wird derzeit von etwa 250 Einsatzkräften vom Boden aus gemacht. Mithilfe von Pionierpanzern der Bundeswehr, Tanklöschfahrzeugen und Wasserwerfern. 4 Löschhubschrauber der Bundeswehr stehen nach wie vor bereit, allerdings momentan nur Standby. Die braucht es nach aktueller Lageeinschätzung derzeit nicht.
Das Wochenende steht bevor, natürlich auch in den Waldbrandgebieten. Von Entwarnung derzeit aber keine Spur. Unsere Reporterin fasst zusammen, wie es weitergeht am Wochenende.
Da wird in jedem Fall nach wie vor die Großschadenslage gelten, die vom Landkreis zu Beginn der Woche ausgerufen wurde, um weiterhin Einsatzkräfte von Wehren über den Kreis hinaus zur Unterstützung hier zu haben. Der Landrat von Elbe-Elster, Christian Heinrich Jaschinski, hofft aber darauf, dass diese Lage bald aufgehoben werden kann.
Es wird im Moment vermessen, wie viele Hektar noch aktuell von höheren Hitzeentwicklungen betroffen sind. Dass wir dann aber in den nächsten Tagen in die Normalarbeitsweise wieder kommen und die Großschadenslage aufheben können.
Bis dahin wird weiterhin in großer Mannstärke gearbeitet, das Feuer bekämpft, sowohl mit Wasser als auch mit Feuer, das seit heute entlang der B183 gezielt von einer Sondereinheit gelegt wird, um den bereits lodernden Flammen ein Übergreifen unmöglich zu machen.
So der Plan fürs Wochenende, beschrieben von unserer Reporterin Josefine Jahn. Und vielleicht hilft ja auch das Wetter ein bisschen. Es soll im Süden Brandenburgs Regen geben in den nächsten Stunden und Tagen. Im havelländischen Friesack läuft derzeit ein Festival, für das sich auch der Verfassungsschutz interessiert. Denn es deutet viel darauf hin, dass das Festival Pax Terra Musica enge Verbindungen zur sogenannten Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Szene hat. Die Veranstalter weisen das zurück und schreiben, das Fest sei ein Friedensfestival mit der Botschaft Humanismus, Menschlichkeit und Nächstenliebe. RBB-Reporterin Sabine Löpprig hat sich beim Aufbau des Festivals umgesehen.
Am Ortsausgang von Friesack ist eine Wiese zum Campingplatz mit Wohnmobilen und Zelten umfunktioniert worden und von der anderen Seite der Straße klingt Musik. Und mittendrin der Veranstalter des viertägigen Festivals Pax Terra Musica, Malte Klingauf. Zum Motto der Veranstaltung sagt er:
Na, die Message ist Humanismus und Menschlichkeit und Nächstenliebe. Kritik ist erlaubt, Streiten ist erlaubt unter der Überschrift Nächstenliebe, Menschlichkeit, Menschheitsfamilie. Also hier wird niemand ausgegrenzt.
Tatsächlich treffen sich bei dem Festival nicht nur Friedensbewegte und Esoteriker. Auf der Bühne sind auch Musiker wie der Rapper Kiles Moore, dessen Texte Frauke Büttner vom Brandenburger Aktionsbündnis gegen Gewalt und Rechtsextremismus für problematisch hält.
Der singt zum Beispiel, warnt in einem Song von der neuen Weltordnung, New World Order. Und das ist sozusagen das Bild einer Verschwörung von Mächtigen, von Eliten, von Geheimorganisationen, die eine neue Weltregierung errichten wollen.
Zudem treten Referenten auf, die Russlands Soldaten in der Ukraine als Friedenstruppen bezeichnen und die der Querdenkerszene zumindest nahestehen.
Und da liegt eines der Hauptprobleme bei diesem Festival, dass einer Reihe von KünstlerInnen und ReferentInnen eine Bühne geboten wird, die eben die Verschwörungserzählungen schüren, die da tatsächlich auch Anknüpfungspunkte bieten zu antisemitischen Weltbildern.
Sagt Frauke Büttner vom Aktionsbündnis. Ein Vorwurf, den Veranstalter Malte Klingauf zurückweist.
Genau um diese Diskussion zu führen, sind wir hier. Damit man diese Streits führt, damit man die Leute erreicht. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir streiten. Wenn wir immer alle einer Meinung sind, das funktioniert nicht.
Das Innenministerium in Potsdam rät Besuchern zu einem differenzierten Blick. Schließlich sei die Bandbreite der Vorträge und Workshops enorm und biete Anknüpfungspunkte für Verschwörungsgläubige.
RBB-Reporterin Sabine Löpprig war das über das umstrittene Festival Pax Terra Musica. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.